Der stumme Turm. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Komposition Verena Guido. Regie Benjamin Quabeck. Dritter Teil. 7. bis 12. März 1930.
Das war eine Marquardt-Stummfilmproduktion. Vielen Dank dem großartigen Salonorchester und, meine Damen und Herren, er ist hier. Liebhaber des stummen oder vielmehr des musikalischen Films, Förderer Berliner Filmkultur und schon jetzt in jungen Jahren eine Institution. Begrüßen Sie mit mir Wolfgang Marquardt, der diesen wunderbaren Film herausgebracht hat.
Der ewig Gästige. Ach, Luise. Mit unserer Agentur macht er ganz zukunftsträchtige Vereinbarungen.
So.
Herr Marquardt, meine erste Frage. Sicherlich braucht man viel Lebenserfahrung, um Kinofilme zu erschaffen, aber mal gegenteilig gedacht. Was kann das Leben vom Kino lernen?
Es sind turbulente Zeiten. Und da kann uns die Kunst, und als solche verstehe ich den Film, eine Orientierungshilfe sein. Und ein Anker.
Und das gelingt dem Stummfilm besser als dem Tonfilm?
In der Tat. Sehen Sie, Kino muss ein Gesamtkunstwerk bleiben. Nur so kann es die Vielschichtigkeit des echten Lebens widerspiegeln. Das Rahmenprogramm, die Musiker, die die Stimmung des Publikums aufgreifen, der Interpretationsraum. Das alles geht beim Tonfilm verloren. Der Tonfilm äfft bloß nach. Tristes Leben in tristen Dialogen.
Wirklich? Noch tippen nach all dem Champagner?
Unbedingt. Ich musste früher Schluss machen wegen uns. Mit Champagner schreibe ich flüssiger.
Sehr schade.
Vielen Dank für den schönen Abend.
Ich hätte dir gern meine neue Wohnung gezeigt. Den Sessel, in dem ich sitze, wenn ich deine Platten höre.
Beim nächsten Mal. Vielleicht. Oha, die rücken aus. Das Mordauto. Ich gehe mal lieber, damit sie uns nicht zusammen sehen.
Erion, gerade zur rechten Zeit.
Gräf, was gibt's?
Frauenleiche im Kosmos.
Wo?
Ein verlassenes Kino in Weißensee.
Fahr vor!
Alle versammelt, aus den Betten geholt. Lange, Gräf, Böhm, Gennert. Nur Brenner, das Arschloch, pennt. Ich muss aufpassen.
Die Leiche liegt da vorne.
Direkt vor der Leinwand. Weißes Abendkleid. Hergerichtet wie ein Engel. Eine Inszenierung.
Kommissar Rath, ganz kurz.
Was gibt es?
Ich habe Böhm die Wahrheit gesagt über Ihre Durchsuchungsanordnung. Dank Ihnen haben wir die Tote ja gefunden.
Ist das denn die Fastré?
Ja, es ist die Fastré. Und dennoch habe ich Ihnen gesagt, dass Sie an Böhm zu berichten haben. Sie haben schon wieder eigenmächtig gehandelt. Ich halte diese Sturheit bald nicht mehr aus, Rat.
Sie sieht überhaupt nicht aus wie tot. Eher wie hypnotisiert.
Wir haben keine Papiere bei ihr gefunden, aber sie sieht ja aus wie auf den Filmplakaten. Wie die Fastré.
Kriminalrat Gennert, Sie scheinen die Serienmörder anzuziehen.
Hüten Sie sich davor, diesen Ausdruck zu gebrauchen, sonst steht er nur wieder in den Zeitungen und verursacht Panik. Massenpsychose. Wir dürfen die Leute nicht kopflos machen. Deshalb kein Wort zur Presse.
Wie auch immer, da scheint es jemand auf Filmschauspielerinnen abgesehen zu haben. Sollten wir die nicht wenigstens warnen?
Wie sollen wir das tun, ohne alle verrückt zu machen?
Ich weiß nicht.
Und ich auch nicht. Klassisches Dilemma. Wir können nichts machen.
Wissen wir schon, woran sie gestorben ist?
Keine äußeren Einwirkungen.
Die Leiche ist gewaschen worden, bevor sie hier abgelegt wurde.
Wie kommen Sie darauf?
Kein Totenpech und kaum Geruch. Wahrscheinlich wurde sie sogar parfümiert.
Feines Näschen, Herr Rath.
Gute Beobachtung.
Also Sie haben vollkommen recht, so stirbt man nicht.
Wahrscheinlich sind hier auch die Stimmbänder rausgeschnitten.
Jetzt schießen Sie aber übers Ziel hinaus. Das wird sich erst durch die Autopsie klären lassen.
Da hat er recht.
So schaut euch das nicht.
Brenner ist auf den Hund gekommen.
Lassen Sie requirieren mit Brenner. Das ist ein guter Mann.
Schaff diesen vermaledeiten Köter hier weg. Er verwüstet alle Spuren.
Brenner, was soll das? Was wollen Sie mit dem Hund hier?
Ich dachte, er kann die Fastré identifizieren. Ich sollte ihn doch sowieso aus Ihrer Wohnung holen.
Nun gut. Die Identifizierung hat geklappt. Er streckte das Gesicht ab.
Aus! Aus! Ich hab sie!
Es ist eine Hündin.
Gut. Renner, das war das Dümmste, was ich je einem Polizisten habe tun sehen.
Bart, sie scheint sie zu mögen. Ich kann ganz gut mit Hunden. Einer meiner unschätzbaren Vorteile.
Wunderbar. Nehmen Sie sie an sich.
Was?
Machen Sie bitte einmal, was man Ihnen sagt. Sie nehmen den Hund in Verwahrung. Vielleicht können wir ihn zu einem späteren Zeitpunkt noch brauchen.
Die Welt im Blick. Nachrichten auf der Höhe der Zeit.
Für den Fortbestand des goldenen Zeitalters und für die Freiheit der reichen Leute skandierten die Schauspieler der Uraufführung des neuen Stücks von Bertolt Brecht und Kurt Weill, Der Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Die Zuschauer antworten mit anhaltenden Buhrufen. Das Fachblatt Zeitschrift für Musik urteilt: denkbar übel, hundsgemein, künstlerisch impotent. Damit dürfte das goldene Zeitalter des Autorenduos Brecht-Weill wohl beendet sein. Das Publikum wünscht leichtere Kost.
Mein süßer Engel, hast du denn gar kein Vertrauen?
Ich verkauf euch meine Träume.
Ich dachte doch, ich würde dich niemals sehen.
So was habt ihr noch nie geschaut.
Ich bin ja so glücklich.
So geheimnisvolle Träume. Ganz hoch hinaus auf Sand gebaut.
Mein dummes, dummes Kind.
Mit dem Geruch von Orchideen, von Ozean und auch von Schnee.
Du weißt doch, was du mir bedeutest, oder?
Ihr könnt den Garten Eden sehen.
Ich danke dem Schicksal.
Und hinterher tut's kaum noch weh. Und hinterher tut's kaum noch weh.
Mein Herz, komm in meine Arme. Bei mir bist du sicher. Ich werde dich niemals im Stich lassen.
Wo du bist, da ist das Paradies.
Acht mal sechs Meter? Ich fand das ziemlich übertrieben. Hab fast das Lenkrad verrissen.
Solche Plakate hat es noch nicht gegeben. Am Moritzplatz fahren täglich Zehntausende vorbei.
Die Nazis machen so große Plakate.
Von denen können wir in Sachen Werbung einiges lernen. Volkslied oder Jatz, Rasse oder Mischling, Gott oder Teufel. Das ist prägnant.
Und unser Text?
Liebesgewitter. Der letzte große Film der Betty Winter.
Sonst nichts? Die Namen der anderen Schauspieler? Viktor Meissner?
Du und dein Viktor.
Was soll das heißen?
Das heißt, was es heißt.
Du hast gesagt, ich soll mich um ihn kümmern.
Ich meinte aber kümmern und nicht kümmern.
Er ist doch wichtig für uns. Dieses Lied, das ist doch toll.
Deswegen machen wir ja auch Platten davon. Aber ich bin an ganz anderen Leuten dran. Rühmann, Gründgens.
Rühmann, habe ich noch nie gehört. Gründgens dreht doch gerade mit Lang. Diesen Film, wo eine Stadt einen Mörder sucht.
Hoffen wir mal, dass unsere Stadt den Mörder nicht findet, bis Liebesgewitter anläuft. Der Kinomörder auf freiem Fuß, das ist für uns die beste Werbung.
Du bist pervers, weißt du das?
Ich bin Geschäftsmann. Und dein Vater. Also red nicht so mit mir.
Ja, meine Kleine, gleich, gleich. Ist ja gut, beruhig dich.
Ja, Steckrüben mit Rauchfleisch, hm? Das schmeckt dir. Und später besorgen wir dir was Richtiges.
Wenn Mama rangeht, lege ich auf.
Gerion, schön, dass du anrufst.
Hä? Woher weißt du, dass ich es bin?
Ja, der Papa hat doch jetzt ein Diensttelefon. Und um die Zeit rufst nur du an.
Mist.
Papa sagt, da wäre jetzt eine Dame.
Ist er da?
Ja, stellst du sie uns mal vor. Kurze für dich.
Da ist keine Dame. Das heißt, doch, da ist jetzt wieder eine Dame. Und momentan koche ich für sie.
tut mir leid, das sind ja Zustände. Isst du denn trotzdem anständig, Kind?
Ja, Mama. Das ist ein Ferngespräch. Ich müsste dringend Papa sprechen.
Ja, der steht hier schon.
Das ist aber schön, dass du deine Mutter wieder mal anrufst.
Gern geschehen. Ich habe sie gar nicht gefragt, wie es ihr...
Sie ist weg. Hast du was rausgefunden?
Auf der Namensliste von Adenauer stehen nur Männernamen.
Ja, und?
Kannst du Adenauer bitten, zusammen mit seinen Vertrauten von der Bank zu überprüfen, ob ihnen ein Fräulein Hagedorn bekannt ist?
Hast du eine Spur?
Sie ist die Verlobte eines Fortarbeiters, der sich auffällig verhalten hat. Sollte Adenauers Freunden bei der Bank dieser Name etwas sagen, dann habe ich eine.
Und du machst den nächsten Schritt deiner Karriere. Gerhard kann sich schon mal warm anziehen. Der hat kein gutes Bild abgegeben auf der anderen Reihenseite.
An die hohen Posten kommt man nur mit Parteibuch.
Ja, wo ist das Problem? Besorg dir eins.
Mist. Zu spät.
Wir wollen die...
Entschuldigung. Morgen.
Sie kommen gerade richtig. Wir haben uns nämlich gefragt, wie weit Sie in der Sache dieses privaten Ermittlers sind.
Warum fragt ihr so?
Die Oppenberg beauftragt hat, nach der vermissten Vivien Frank zu suchen.
Weiß er schon, dass ich es selbst war?
Ich konnte in der Sache noch nicht weiter ermitteln, weil ich einer anderen Spur nachgegangen bin.
Will er mich vorführen?
Sie hatten doch eine eindeutige Anweisung.
Ich habe Herrn Oppenberg nicht angetroffen. Aber mir ist etwas aufgefallen bei der Durchsuchung der Wohnung von Jeanette Fastré.
Was hat das mit meiner Frage zu tun?
Lassen Sie den Kollegen doch kurz seine Beobachtung mit uns teilen.
Mir ist in der Küche von Frau Fastré eine exotische Frucht aufgefallen. Der Hund hat sie nicht gefressen, obwohl er ausgehungert war. Die gleiche, die sich laut Obduktionsbericht auch im Magen von Betty Winter befunden hat.
Ja.
Und dann gibt es noch einen seltsamen Zufall, wie eine Zeugenbefragung ergeben hat. Vivien Frank war kurz vor ihrem Tod in einem Lokal verabredet, das ebenfalls den Namen dieser Frucht trägt.
Und wie hieß dieses Lokal? Vielleicht Banane?
Yang Tao.
Was soll das sein?
Die chinesische Stachelbeere.
Sie sprachen doch von einer Spur. Wo ist die? Sollen wir jetzt unter den Berliner Chinesen den dreifachen Mörder suchen?
Vielleicht gibt es jemanden, der alle drei Frauen auf den Geschmack dieser Frucht gebracht hat.
Das ist keine Spur. Schauspielerinnen essen nun mal gerne exotische Früchte. Ganz einfach, weil sie es sich leisten können.
Entschuldigen Sie, Kollege Böhm, aber es ist eine. Wir sollten wenigstens einmal überprüfen, wo man die in Berlin beziehen kann.
Das übernehme ich.
Tun Sie das. Sonst noch was?
Ja, etwas ganz anderes. Im Fall Betty Winter. Haben Sie heute Morgen am Moritzplatz das Plakat gesehen?
Nicht nur da. Am Nollendorfplatz hängt auch so ein Riesending.
Bisher konnte sich Bellmann für seine Reklame bestenfalls Litfaßsäulen leisten. Wo hat er plötzlich das Geld her? Ich glaube, dass wir ihn bisher nicht genau genug überprüft haben.
Dafür gab es auch bisher keine Veranlassung.
Jetzt gibt es sie. Ich besorge einen Durchsuchungsbefehl.
Still! Hörst du nicht? Still!
Still! Guter Hund.
Herr Kommissar, Ihr Vater hat angerufen und eine Nachricht hinterlassen. Treffer Gertrud Hagedorn, Deutsche Bank. Er sagte, Sie wüssten denn schon Bescheid.
Wunderbar, danke, Frau Voss.
Der Kollege von der Hundestaffel war auch da.
Ja?
Er sagt, Sie können mit ihr nichts anfangen.
Warum nicht?
Sie würde die Rüden verrückt machen. Sie heißt übrigens Kiri, steht auf der Marke. Und die Rasse heißt Bouvier, sagt der Kollege.
Wissen Sie was, dann werde ich Sie anderweitig unterbringen.
Ein letztes Mal jetzt ohne Fehler von Takt 38.
Das dauert aber heute ganz schön lange mit dem Haarteil, Luise.
Ich muss es ganz neu anpassen.
Warum nimmst du nicht das wie immer?
Würde ich gerne, aber jemand hat mir meinen Haarteilkoffer geklaut.
Wer klaut denn Haarteile?
Ich habe ehrlich gesagt dich im Verdacht.
Immer gerade raus. Aber warum soll ich deine Haarteile stehlen?
Weil sie dir passen. Und jetzt, wo du mit Cora Bellmann posierst.
Was erzählst du da? Und ich habe doch meine privaten Haarteile.
Vielleicht wolltest du dich verkleiden. Zu Fasching.
Ich bin in Trauer.
Dafür war Cora Bellmann aber ziemlich oft und lange in deiner Garderobe.
Sie hat mich getröstet.
Auch vor Bettys Tod?
Luise, mach einfach deine Arbeit und halt den Mund.
Ich meine ja nur, falls du sie nicht mehr brauchst, stell den Koffer einfach wieder da in die Ecke, als wäre nichts gewesen.
Lächerlich.
Kiri, still! Wir verstehen uns. Wir verstehen uns wirklich. Du bist ja ein toller Hund. Deshalb kriegst du jetzt ein tolles neues Frauchen. Zwar keine berühmte Schauspielerin, aber sicher bald eine berühmte Kriminalistin. Sie heißt Charlotte Ritter.
darfst sie Charlie bellen. Aber komm ihr nicht zu nahe. Sie gehört mir.
Und du musst gleich die wichtigste Lektion lernen. Wenn die Schlafzimmertür zu ist, wird nicht gebellt.
Ja?
Wie ja? Wer sind denn Sie?
Wer sind denn Sie?
Mach keine Geschäfte an der Tür, Chrissy.
Ja, ist in Ordnung.
Ah. Ja, ich störe wohl gerade.
Komm, Kiri.
So, jetzt bin ich richtig in Laune.
Ja?
Nachricht von Fräulein Hagedorn.
Sie sind kein Bote.
Oh doch. Mit besonderen Vollmachten. Polizei.
Was wollen Sie von mir?
Sie brauchen nicht nervös sein. Einem rechtschaffenden Bürger tun wir doch nichts. Darf ich reinkommen?
Ja, bitte.
Lange nicht zu Hause gewesen, was? Für ein paar Tage beim Fräulein Braut untergekrochen.
Sagen Sie bitte, was Sie wollen.
Was ich will. Erst mal das hier.
Das dürfen Sie nicht!
Wenn man jemanden erpresst, sollte man sich nicht erwischen lassen.
Ich habe niemanden...
Sie und Ihre Freundin haben versucht, Konrad Adenauer zu erpressen. Aber Sie haben nicht das Zeug zum Erpresser. Nicht mal zum Amateurboxer.
Hören Sie auf! Ich habe nichts getan!
Natürlich nicht. Deswegen sind Sie auch gleich weggerannt, als Sie mich im Fortwerk gesehen haben.
Ich dachte, Sie wollten mich verhaften. Das war doch nicht meine Idee. Gerti, Frau Hagedorn hat gesagt, dass wir das so...
Die Fürstin, sich hinter einer Frau zu verstecken.
Zeigen Sie mich doch an. Aber das trauen Sie sich ja nicht, weil Ihr feiner Freund dann mit seinen unsauberen Geschäften einpacken kann.
Sie sollten diese Angelegenheit etwas ernster nehmen. Schließlich geht es um Ihre Gesundheit. Also keine Briefe mehr. Und wenn irgendwas an die Öffentlichkeit kommt, mache ich Sie und Ihre Gerti Hagedorn dafür verantwortlich.
Sie wollen mir doch nur helfen.
Wobei?
Dass Ford nicht nach Köln zieht. Dann stehe ich auf der Straße. Ihr kriegt doch nie wieder so einen Job. All den Millionen Arbeitslosen.
Keine Briefe mehr. Ihr vergesst die ganze Sache. Dann behält zumindest Frau Hagedorn ihre Stelle. Und ihr kommt durch, bis die Zeiten wieder besser werden.
Es wird kalt, es wird kalt. Hör endlich auf, den Kopf in den Sand zu stecken. Geh weiter, bleib nicht stehen. Hast du noch nicht gesehen, dass alle Fahnen plötzlich in dieselbe Richtung wehen? Es wird kalt.
Frau Voss, rufen Sie doch bitte meinen Vater zurück und sagen Sie ihm, Hagedorn hat sich erledigt.
Sehr gern. Fräulein Ritter wartet übrigens in Ihrem Büro.
Fräulein Ritter?
Ja, du. Hallo. Ja, dich habe ich vorhin schon gesehen. Hat dein Herrchen also eine neue?
Ein heikles Thema.
Deshalb schneide ich es an. Ich habe ein eigenes Leben, weißt du?
Du meinst damit, dass du jemand anderen triffst?
Wir haben uns vor einem halben Jahr kennengelernt. Und ich kann ihn jetzt nicht von heute auf morgen abservieren. Du hast doch auch andere getroffen, oder?
Ich? Aber das ist doch...
Was anderes? Weil wir einmal im Plaza waren, sind wir nicht automatisch wieder zusammen. Es ist sehr schön, dass wir uns wieder treffen. Aber sag das nächste Mal vorher Bescheid, wenn du zu mir kommst.
Keine Sorge, ich werde dich nicht nochmal überfallen.
Spiel nicht den Beleidigten. Was wolltest du denn?
Ich wollte dich sehen. Und ich wollte dich fragen, ob du zeitweise auf Kiri aufpassen kannst. Sie ist der Hund einer getöteten Schauspielerin und ich kann sie nicht immer bei mir haben.
Aha. Ja, kann ich tun. Sie macht doch einen ganz patenten Eindruck.
Danke.
Also folgendes. Was Chrissy anbelangt, lässt du mich das mal auf meine Weise machen. Wir müssen nichts überstürzen, aber wenn es mit uns eine Zukunft hat, dann verlass dich auf mich. Die Kleine, die nehme ich mit und die passt auf, dass ich keinen missbaue. In Ordnung?
In Ordnung.
die Herren Gennert und Böhm bei mir im Keller. Das nenne ich doch mal einen Ausdruck der Wertschätzung der Forensik.
Was hat die Obduktion ergeben?
Wie bei Vivien Frank. Der Leiche fehlen die Stimmbänder.
Hatte sie auch diese chinesische Stachelbeere im Magen?
Ja, das...
Mit Verlaub, ich glaube, diese Spur ist nur in Kollege Raths Fantasie wichtig.
Nicht nur in der Fantasie. Ich war es ja, der auf die Yang Tao in Betty Winters Magen hingewiesen hat. Auch Madame Fastré hatte ein feines letztes Mal mit chinesischen Früchten.
Verdammt.
Kommen wir zur Todesursache.
Ist nicht genau feststellbar.
Drogen? Gift?
Ich habe eine ungewöhnlich hohe Übersäuerung des Blutes festgestellt.
Ausgelöst wodurch?
Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Es könnte sein, dass sie an Hypoglykämie gestorben ist. Extreme Unterzuckerung.
Die kann tödlich sein?
Ja. Sie tritt bei Diabetikern auf, die sich versehentlich eine zu hohe Dosis Insulin spritzen.
War Frau Fastré Diabetikerin?
War sie nicht. Ich habe ihren Hausarzt angerufen, sie war kerngesund.
Und dieses Zeug?
Insulin?
Nehmen nur Diabetiker?
Ja, deshalb habe ich eine Theorie.
Wir bitten darum.
Subkutane Injektionen über mehrere Tage.
Ohne ihr Wissen?
Das ist kaum möglich.
Also gegen ihren Willen?
Ja. Obwohl ich keine Spuren körperlicher Gewalt gefunden habe, jedenfalls war die letzte Dosis so hoch, dass sie zum Tode führte. Die Frau muss langsam, aber sicher in einen Insulinschock geschaukelt sein.
Wie äußert sich der?
Schweißausbrüche, Verwirrung, vollständige Orientierungslosigkeit und wenn sie keinen Zucker mehr bekommen, dann fallen sie ins Koma.
Zucker?
Ja, der hätte ihr Leben gerettet. Das beste Mittel gegen Insulin.
Wunderbar. Ich hätte jetzt Lust auf Kuchen.
Kann ich Ihnen helfen?
Kriminalpolizei. Sie verkaufen Yang Tao?
Ja.
An welche Kundschaft?
Fast ausschließlich an Chinesen.
Was ist mit dieser Frau hier? Die ist keine Chinesin.
Die kenne ich. Ist die nicht Schauspielerin?
Ja, Betty Winter.
Ah.
War die Ihre Kundin?
Leider nicht.
Was... ist mit denen hier?
Sind das andere tote Schauspielerinnen?
Beantworten Sie bitte meine Frage.
Ich kenne sie nicht.
Schade. Wer handelt hier denn sonst noch so mit Yang Tao?
Hier im Großmarkt bin ich der Einzige. Aber mir fällt da was ein.
Ja?
Ich habe einen guten Kunden aus dem Filmgeschäft.
Wen?
Wolfgang Marquardt, der Kinobesitzer.
Wirklich?
Ja. Der kommt aber nie selbst, schickt immer seinen Diener. Wollen Sie seine Adresse?
Nein, danke, die habe ich selbst. Wissen Sie was? Geben Sie mir mal ein Kilo.
Aber gerne doch.
Ich werde Herrn Marquardt heute persönlich beliefern.
Und, wie läuft's mit Gerion? Der ist nun endgültig auf den Hund gekommen.
Aha, wieso?
Er hat mir eine Hundedame anvertraut, die einer Toten gehört hat.
Das ist ja charmant. Wir wechseln uns ab mit dem Aufpassen.
Aha, und als nächstes kommen dann die Kinder?
Nee. Obwohl, ich glaube schon, dass er das macht, damit wir uns öfter sehen.
Albert, ich gehe ins Turmzimmer nach meiner lieben Mutter schauen. Schicken Sie mir doch dann bitte den Speiseaufzug mit Ihrem Abendessen hoch, ja?
Natürlich, Herr Marquardt.
Ich weiß, es geht nicht, Mutter.
Du bist grausam.
Das war dir auch.
Du warst krank.
Ihr habt mich eingesperrt wie ein Tier.
Weil du dich umgebracht hättest, du bist es.
Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Alles ist gut. Du bist in besten Händen. Guten Appetit.
Ich habe die Schreie gehört.
Du hast Wahnvorstellungen, Mutter.
Was hast du mit ihnen gemacht?
Sagen wir, ich habe ihnen die Ewigkeit geschenkt. Ein Leben, wie es ihnen gebührt. Genau wie dir, Mutter. Genau wie dir. Oh? Besuch? Wer kann das sein? Das letzte Mal brachten sie keine guten Nachrichten in dieses Haus. Ich hoffe,
das kann Sie beruhigen. Keine schlechten Nachrichten.
Ich würde Ihnen auch gerne ein Glas anbieten, aber Sie sind sicher im Dienst.
Schenken Sie ruhig ein. Ein Glas trinke ich.
Fantastisch.
Ja, der ist außergewöhnlich. Und selten.
Ihr Geschmack ist ja generell exotisch. Deshalb habe ich Ihnen auch ein kleines Gastgeschenk mitgebracht.
Aha.
Schauen Sie rein.
Ah, Yang Tao. Eine Delikatesse.
Gleich erkannt.
Natürlich, mein Koch ist Chinese.
Nun, ich muss gestehen, dass ich das bereits wusste. Sie beziehen die Früchte vom Großmarkt und da ich schon mal da war, dachte ich, ich bringe Ihnen ein paar mit.
Das ist sehr freundlich. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz genau, was Sie von mir wollen. Sind Sie unter die Lieferanten gegangen? Das entspricht nicht meinem Bild von der preußischen Polizei.
Er ist nervös.
Wo Sie von Bildern sprechen. Es gibt eines, das geht mir nicht aus dem Kopf. Das der toten Vivian Frank.
Ja, ich habe sie immer bewundert. Und tue es noch.
Lock ihn.
Sie bewundern Leichen? Sie machten da etwas verwirrende Andeutungen, als wir uns das erste Mal gesehen haben.
Was ich sagen wollte ist, Vivian Frank mag tot sein, aber in ihren Filmen ist sie unsterblich.
Ein schwacher Trost.
Der einzige, den wir haben.
Die meisten trösten sich mit der Unsterblichkeit der Seele. Daran glauben Sie nicht?
Seele? Die finden Sie doch auch nur in der Kunst.
Nur nicht im Tonfilm, wenn ich Sie neulich richtig verstanden habe.
Der Tonfilm ist keine Kunst, das ist Spektakel. Er zeigt uns, wie wir sind und nicht, wie wir sein sollten. Was soll daran Kunst sein?
Gute Frage, aber meine ist noch besser.
Wie gut kannten Sie Vivian Frank und Jeanette Fastré?
Ich sah sie am liebsten auf der Leinwand.
Waren die beiden mal hier zu Gast und haben bei der Gelegenheit Yang Tao kennengelernt.
Haben Ihre Fragen irgendetwas mit dem Mord an diesen beiden großen Künstlerinnen zu tun?
Ja. Ich gehe einer Spur nach.
Gut, dann muss ich Ihnen, glaube ich, etwas zeigen. Kommen Sie bitte mit.
Was wird das denn jetzt?
Vielleicht könnte das einige Ihrer Fragen beantworten. In puncto Yang Tao, meine ich.
Wohin gehen wir denn?
Sie werden sehen.
Sie werden sehen, sagt der geheimnisvolle Mann. Er steht auf, öffnet eine versteckte Tür im Bücherregal. Dahinter ein dunkler Gang. Der Kommissar ist argwöhnisch. Der Mann geht vor, winkt dem Kommissar. Schrifttafel, hier entlang. Eine untersichtige, weitwinklig. Die beiden Männer kommen die Treppe herunter. Das Gegenlicht wirft ihre Schatten eindrucksvoll auf die Wand. Der Kommissar bleibt zur Sicherheit hinter dem geheimnisvollen Mann. Der Mann bedeutet dem Kommissar, sich umzuschauen.
Sie haben ein privates Filmstudio hier unten?
Ja, und ein Kino. Hat mein Vater für mich gebaut.
Den richtigen Vater muss man haben.
Tja, wie man's nimmt.
Es ist beeindruckend.
Der Kommissar ist vom Anblick des Kinos so verblüfft, dass er unvorsichtig wird. Detailaufnahme. Der geheimnisvolle Mann hält einen Totschläger in der Hand. Er holt aus.
Eine Unverschämtheit ist das! Was erlauben Sie sich? Wissen Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben?
Heinrich Antonius Bellmann, wenn ich mich nicht irre.
Wie kommen Sie dazu, mich so lange warten zu lassen? Seit einer Stunde sitze ich da draußen!
Sie haben das Büro und die Privatwohnung meines Mandanten durchsuchen lassen.
Und Sie behindern dauernd meine Dreharbeiten!
Polizeiarbeit hat leider manchmal die Eigenschaft, störend zu wirken. Wenn Ihnen daraus irgendwelche Nachteile erwachsen sind, bitte ich das zu entschuldigen.
Dafür kann ich mir nichts kaufen.
Wie war es denn beim Tod von Betty Winter? Ist Ihnen daraus ein finanzieller Schaden entstanden?
Was glauben denn Sie? Sie war meine wichtigste Schauspielerin.
Deshalb haben Sie sie so hoch versichert. Wir haben in Ihren Unterlagen... Wo war es noch? Hier. Diese Police gefunden. 500.000 Mark im Todesfall. Ein Tod durch Unfall oder Sabotage ausdrücklich inbegriffen.
Man muss sich doch absichern. Ich habe das Geld ja auch noch gar nicht bekommen.
Aber als Sicherheit eingesetzt, um Ihre Werbekampagne für Liebesgewitter finanzieren zu können.
Das ist ja wohl kein Verbrechen.
Zeigt aber ziemlich deutlich, wie viel Vorteil Ihnen aus dem Tod Ihres Stars erwachsen.
Ich verbitte mir jegliche Unterstellungen, die meinen Mandanten zum Mörder von Betty Winter erklären.
Ich habe nur zwei Dinge ausgeführt, die unbestritten feststehen. Dass Betty Winter mit Vorsatz getötet wurde und dass ihr Mandant durch diesen Tod mehr Vorarztnachteile hat.
Und was ist mit dem Nutzen, den Manfred Oppenberg aus der Sache zieht? Er hat diesen feinen Herrn Krempin bei mir eingeschleust, der sich irgendwelche teuflischen Konstruktionen ausgedacht hat.
Dann... Erzählen Sie mir doch mal in aller Ruhe,
was wirklich passiert ist an diesem 28. Februar. Was glauben Sie, wie viele Menschen hier schon gesessen haben und mir fast dankbar waren, dass sie endlich ihr Herz ausschütten konnten?
Also, da gibt es nicht viel auszuschütten. Dass mit diesem angeblichen Peter Glaser, also Krempin, etwas faul war, das habe ich schon länger geahnt und ihn beobachten lassen.
Aber so lange mit seiner Enttarnung gewartet, bis er seine Sabotagekonstruktion gebaut hatte.
Was soll ich denn machen? Ich musste doch irgendwas gegen ihn in der Hand haben, um beweisen zu können, zu was Oppenberg alles in der Lage ist. Meine Leute haben mir gesagt, dass er viel öfter als nötig auf den Beleuchtungsbrücken unterwegs ist. Aber dass das dann so ausgeht...
Sie müssen dazu nichts weiter ausführen, Herr Bellmann.
Ich lasse mir doch keinen Mord in die Schuhe schieben. Hören Sie, ich weiß nicht, wer die Konstruktion benutzt hat. Als der Scheinwerfer runterkam, war ich beim Tonmeister in der Kabine. Dafür gibt es Dutzende Zeugen.
Sicher. Ja, das wär's vorerst von unserer Seite. Kriminalrat Lanke von der Inspektion E möchte Sie noch sprechen. Bei der Sichtung Ihrer Filmrollen haben wir pornografisches Material gefunden.
Das ist eine Unverschämtheit.
Eines Tages kriegen Sie und der ganze Apparat hier die Quittung.
Inspektion E ist am Ende des Ganges. Sie werden schon erwartet.
Die war zu.
Wer ist der Nächste?
Viktor Meissner, der Mann von Betty Winter.
Ist Rat endlich da?
Willkommen.
Wo sind Sie?
In einem Gefängnis. Mit Ihnen.
Eine alte Frau in einem schwarzen Kleid.
Wer sind Sie?
Oh. Sie haben Ihre Stimme noch. Das wundert mich.
Mein Gott, ist mir schlecht.
Was haben Sie mit mir gemacht?
Ich habe nichts mit Ihnen gemacht. Wolfgang hat Ihnen sicher eine Spritze gegeben und Sie dann hier hochgebracht.
Was für eine Spritze?
Insulin.
Woher wissen Sie das?
Ich bin Ihre Mutter.
Was ist mit Ihrer Stimme? Hat Ihr Sohn Ihnen die Stimmbänder entfernt?
Sehen Sie den See? Dort unten. Ich würde so gern noch einmal hin. Dort unten im Wind stehen. Aber er lässt mich nicht.
Ich muss hier raus.
Geben Sie sich keine Mühe. Von hier gibt es kein Entkommen. Ihr Fenster sind vergittert und der Turm ist 15 Meter hoch. Es ist ein gutes Gefängnis. Mein Mann hat es damals gebaut für Wolfgang. Mein Mann hat den Jungen eingesperrt, nicht ich. Aber er riecht sich an mir. Riecht das nicht komisch?
Was hat er vor?
Nichts mehr. Er hat schon alles erledigt. Hat ihm die Spritze verpasst. Sie sind bloß noch hier, um zu sterben.
Herzliches Beileid zum Verlust Ihrer Frau, Herr Meissner.
Danke, Herr Gennert.
Und herzlichen Glückwunsch.
Wozu?
Zu Ihrem neuen Theater.
Ach so, das. Da bin ich nur der künstlerische Leiter.
Und Sie spielen doch auch sicher dort die ein oder andere Rolle.
Wenn es sich ergibt.
Wer hat das Gebäude denn gekauft?
Es ist nur gepachtet.
Auch das ist sehr aufwendig. Wie finanzieren Sie das?
Ich habe von meiner Frau kein großes Erbe zu erwarten, wenn Sie das meinen, Herr Kriminalrat.
Dann sagen Sie mir doch, wie die Finanzierung aussieht.
Ich habe eine stille Teilhaberin. Cora Bellmann.
Ach, Herr Bellmann war vorhin hier. Er hat gar nichts davon gesagt.
Er ist doch ganz auf seine Filme konzentriert. Aber es war seine Idee. So können wir Originalstoffe von der Leinwand auf die Bühne bringen. Und umgekehrt. Gerade jetzt, wo der Film sprechen kann, ist das doch ein naheliegender Gedanke.
Wollte Ihre Frau denn auch mitspielen?
Kleinere Rollen. Aber sie wollte sich vor allem um ihre Filmkarriere kümmern.
Höre ich da einen gewissen Ärger in ihrer Stimme?
Nein, gar nicht. Betty und ich waren ein Herz und eine Seele. Auch nach so vielen Jahren noch.
Wir haben da aber eine ganz andere Zeugenaussage.
Inwiefern?
Ihr Portier hat angegeben, dass Sie oft gestritten haben. Auf dem Weg zum Auto zum Beispiel.
Nun, auch das gehört zum Alltag in der Ehe und zur echten Liebe.
Du bist doch nichts als ein glatzköpfiger Verlierer. Ist also eine Liebesbekundung ihrer Frau.
Betty war besonders schön im Zorn.
Sie tragen ein Toupet?
Ja.
Wo waren Sie denn am 7. März um die Mittagszeit?
Was war an diesem Tag?
Da wurde Felix Krempin von einem Unbekannten vom Funkturm gestoßen.
In den Zeitungen stand, es war Selbstmord.
Jetzt sage ich Ihnen mal was, das nicht in der Zeitung stand. Wir haben ein Toupet gefunden. Im Gebüsch unter dem Funkturm. Es ist anzunehmen, dass es eben vom Kopf geflattert ist, als er die Außentreppe hinuntergelaufen ist.
Ich vermisse keins. Meine Toupets sind Maßanfertigungen. Sie können das gerne vergleichen.
Das ist doch bestimmt nicht nötig. Sagen Sie einfach, wo waren Sie an diesem Tag um die Mittagszeit?
Da war ich zwischen 12 und 2 zu Hause.
Das wissen Sie so genau.
Wenn der Drehplan das zulässt, mache ich immer ein kleines Mittagsschläfchen.
Waren Sie allein?
Ich bin Witwer, was denken Sie denn? Aber mein Portier kann sicher bestätigen.
Das werden wir überprüfen. Doch noch mal zum Tod Ihrer Frau. Wie kamen Sie auf die Idee, Ihre Frau mit Wasser zu übergießen, als sie da am Boden lag? Sie wussten doch, dass alles voller Stromkabel war.
Daran habe ich eben nicht gedacht. Sie brannte. Ich musste was tun.
Ja, Sie haben recht, Herr Meissner. Ich danke Ihnen.
Kann ich dann jetzt gehen?
Können Sie. Auf Wiedersehen.
Hoffentlich nicht mehr.
Und? Was meinen Sie?
Mir scheint, als hätten alle Beteiligten von Betty Winters Tod was gehabt. Nur sie selbst nicht. Wir müssen Meissners Umfeld noch mal richtig auf den Zahn fühlen. Schicken Sie jemanden zum Set. Jemanden, der harmlos wirkt, aber sich beweisen will.
Sie sehen wirklich sehr schlecht aus.
Halt die Schnauze. Ruhig bleiben. Du brauchst sie vielleicht noch.
Haben Sie vielleicht irgendwas Süßes?
Hier gibt's nichts zu essen. Wolfgang fährt immer alles weg.
Was heißt Pferd?
Das heißt Pferd.
Mit dem Speiseaufzug.
Wo ist er?
Ein Telefon?
Es gibt hier ein Telefon?
Kiri und Fräulein Ritter.
Ich wollte Kiri nur übergeben.
Sie teilen sich jetzt die Fürsorge?
Ja. Aber ich habe heute Nachmittag Vorlesung und hatte mit Kommissarat ausgemacht, dass ich sie ihm vorher vorbeibringe.
Tja, er ist leider nicht da.
Und hat, wie üblich, auch nichts hinterlassen, wo er hin ist.
Doch, da hat er sich gebessert. Warten Sie, ich schaue nach. Er ist bei Wolfgang Marquardt, Sandwerder 5.
Komm, Kiri. Dann machen wir heute mal die große Gassi-Runde.
Der geheimnisvolle Mann möchte noch einmal die Angst in der Stimme des Kommissars hören. Er selbst erinnert sich jeden Tag an seine alte Stimme, bevor sie von der Krankheit zerstört wurde, bevor die Krankheit ihre zerstörerische Macht über seinen Körper bekam.
Ja.
Man kann nicht hinaus telefonieren. Die Wählscheibe ist abmontiert.
Ich verstehe.
Herr Kommissar, wie geht es Ihnen?
Das wissen Sie doch am besten.
Sie hätten mich nicht besuchen dürfen. Nicht jetzt schon.
Marquardt, noch können Sie zurück. Lassen Sie mich gehen. Retten Sie mein Leben. Wenn ich sterbe, wird alles nur noch schlimmer.
Hören Sie auf zu jammern. Sie haben nichts verstanden. Nichts.
Was gibt es da zu verstehen? Sie haben 2 Frauen ermordet.
Ich habe sie unsterblich gemacht.
Machen Sie das dem Richter weiß.
Dazu wird es nie kommen. Ich wollte Ihnen lediglich erklären, dass es mir leid tut. Aber Sie haben mir keine Wahl gelassen.
Marquardt.
Deswegen müssen Sie dieses Opfer bringen.
Marquardt?
Herr Kommissar.
Marquardt, bitte.
Sterben Sie wohl.
Marquardt. Bitte.
Der kann so lange bitten.
Wo ist denn dieser Speiseaufzug?
Ach, der nützt denen doch nichts. Lassen Sie uns die Zeit nicht verschwenden und noch ein wenig plaudern, ja?
Als Regisseur wissen Sie doch sicher am besten, was sich so hinter den Kulissen abspielt, hm, Herr Dressler?
Gappes, mir sagt hier keiner was. Ja, wer hier mit wem einen Stelldich einhat, ich bin der Letzte, der hier was erfährt.
Ach, wahrscheinlich aus Respekt. Mit wem müsste ich da am besten sprechen?
Na, Maske natürlich.
Haben Sie nicht erzählt, dass Sie noch mal zum See hinunter wollen? Den Wind in den Haaren spüren?
Ah, das sind doch nur Träume.
Halten Sie. Schließen Sie jetzt die Klappe. Bitte schicken Sie Aufzug runter in die Küche.
Ich weiß nicht.
Mir geht es sehr schlecht. Schicken Sie bitte. Schicken Sie den Aufzug los.
Wer sagt mir denn, dass Sie wirklich wiederkommen?
Ich verspreche es.
Was sagt Wolfgang dann?
Finden Sie sich doch nicht damit ab, was hier schon mit Ihnen macht.
Hasst mich. Und ich liebe ihn. Das ist mein Schicksal.
Nein, man kann sein Schicksal selbst auf den Arm nehmen.
In die Hand. So geht es los. Aber das haut doch nicht hin. Es kommt immer anders. Man wird von den falschen Leuten geliebt und von den falschen Leuten gehasst.
Denken Sie deshalb einmal an sich.
Wenn ich Ihnen helfe, darf ich dann sehen.
Sehr sicher. Erhält Sie wie ein Tier. Ich befreie Sie. Machen Sie zu,
bitte.
Aufzug, den Aufzug los. Sie können in Minuten spazieren.
In ein paar Minuten.
Schlecht. Herz rast.
Mein Herz rast.
Durchhaltung. Haltung.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Die ist zu. Die ist zu.
Chris, die ist zu.
Einen.
Die ist zu.
Eisen.
Nein. Eisen und Stahl.
Schau mal, Kiri. Da steht Geri und Piri. Keine Angst. Ich setze dich nicht hier allein ins Auto. Wir klingeln kurz, ich lasse dich hier und fahre zur Universität. Jetzt aber still. Du kannst es wohl nicht erwarten, dein Herrchen wiederzusehen. Du bist ja richtig fixiert auf ihn. Das muss sich aber ändern. Sonst werden wir zwei keine Freundinnen. Niemand da. Vielleicht sitzen Sie im Garten und hören die Klingel nicht.
Sie wünschen?
Ich suche Kommissar Rath.
Der ist nicht hier.
Aber sein Auto parkt doch da.
Er sprang nicht an. Deshalb ist er mit der S-Bahn in die Stadt zurückgefahren.
Oh. Wann war das?
Vor anderthalb Stunden.
Hm. Naja, schade. Komm, Kiri. Wir müssen zurück. Kiri!
Was hat sie denn?
Keine Ahnung. Entschuldigung.
Ach, das macht doch nichts. Kommen Sie doch herein. Wir suchen Sie gemeinsam.
Danke.
Kommen Sie.
Sie hat ein sehr schönes Gesicht. Der geheimnisvolle Mann kann sich gut vorstellen, schon bald mit ihr zu drehen.
Ich verkaufe euch meine.
So, na klar. Sind Sie noch da?
Noch Luft.
Zucker. Oh Gott.
Oh Gott.
Was für ein Dreck.
Ich verhungere in einem schwarzen Aufzug.
Ich verhungere in einem Speiseaufzug. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Also zu Ihnen hätten wir ja schon viel früher kommen müssen.
Ja, natürlich. Die Maske hält einen Film zusammen, nicht die Regie oder Aufnahmeleitung. Man ist so etwas wie ein Set-Psychologe.
Mhm, interessant. Aber Sie sind sicher, dass Viktor Meissner Ihren Perückenkoffer gestohlen hat, ja?
Ich habe ihn damit weggehen sehen. Ich wollte keine Sache draus machen, das wäre sinnlos. Am Ende werde trotzdem ich gefeuert, nicht der Star.
Und wie war das mit der Apparatur, die den Scheinwerfer auf Betty Winter hat stürzen lassen?
Viktor wusste davon. Wir standen hinter einem Vorhang, als Bellmann Krempin zur Rede gestellt hat.
Wieso hinter dem Vorhang?
Zufall.
Hatten Sie ein Verhältnis mit Herrn Meissner?
Nein.
Hat er Sie wegen Cora Bellmann verlassen?
Niemand hat mich verlassen. Ich wollte nur aussagen, was Sie wissen müssen. Wenn Sie so wollen, mein persönlicher Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm.
Der ist Ihnen bestens gelungen.
Keiner kommt raus.
Stachelbär.
Da haben Sie auch einen Hund. Kölner Kranz.
Schokolade.
Mir ist so kalt. Kalter Hund.
Kalt. Was ist denn?
Der Speiseaufzug. Vielleicht wittert sie da Bratenreste.
Sie macht sich eigentlich nicht viel aus Fleisch. Erlauben Sie, dass wir mal nachschauen?
Ja, sicher.
Geri.
Was? Zum Teufel.
Du Zucker.
Geri, was? Kehle!
Hau ab! Du sie! Au! Du beißt mich!
Sie sollten besser aufpassen, Herr Marquardt. Wer unseren Hund tritt, kriegt's mit dem Teekesselchen.
Zucker! Zucker!
Das finde ich aber auch.
Wir haben Rat.
Wo war er?
Sieht so aus, als hätte er den Serienmörder gestellt. Wolfgang Marquardt. Charlotte Ritter hat ihn dann überwältigt.
Sie halten ja sehr große Stücke auf die junge Dame.
Die jungen Herren geben dazu ja nicht sehr viel Anlass.
Wo ist er jetzt?
Rat? In der Charité.
Und Marquardt?
Auf dem Transport nach Moabit, ins Gefängniskrankenhaus.
Hören Sie auf, mich anzustarren.
Der Kollege starb nicht.
Sie können keine Forderung mehr stellen, Herr Marquardt. Ihr teurer Anzug ist nichts mehr wert.
Was wissen Sie denn schon über mich?
Nicht viel, nur dass Sie sich dem Fortschritt verschließen und jetzt ins Gefängnis kommen.
Könnten Sie mir bitte meine Medizin.
Was ist denn jetzt?
Der kriegt hier hinten einen Anfall. Halten Sie den Wagen an! Halten Sie an! Er hat Schaum vor dem Mund. Mann, der erstickt sich. Den Wagen an, jetzt halten Sie an!
Herein.
Guten Tag. Ich sehe Sie in bester Gesellschaft. Wie geht es Ihnen?
Fantastisch.
Er hat eine Infusion bekommen.
Der Arzt meinte, ein paar Minuten später wäre ich ins Koma gefallen.
Und niemand hätte feststellen können, warum. Wirklich teuflisch, eine Überdosis Insulin zu spritzen.
So hat Marquardt auch Vivian Frank und Jeanette Fastré getötet.
Und wir haben Viktor Meissner wegen Mordes an Felix Krempin zur Fahndung ausgeschrieben.
Ach.
Ja, vermutlich hat Meissner die Sabotagekonstruktion von Krempin wieder scharf geschaltet, um seine Frau loszuwerden. Als der Scheinwerfer sie nicht sofort umgebracht hat, hat er kurzerhand mit dem Löschwasser nachgeholfen. Was wir aber kaum nachweisen können. Doch Krempin war der Einzige, der das wusste und deshalb sterben musste. Und das können wir Meissner nachweisen.
Den werden wir bald haben.
Marquardt, er ist entkommen. Er hat einen Anfall vorgetäuscht und Brenner die Waffe entwendet. Er ist auf der Flucht.
Trainer, dieses unfähige Arschloch.
Letzte Szene. Über den Dächern der Stadt. Eine weiße Schneedecke hat sich auf die Welt gelegt. Sie dämpft alles ab, lässt die Stadt unschuldig und friedlich wirken. Der geheimnisvolle Mann hat sie alle getäuscht. Er ist derjenige, der entscheidet über Leben und Tod. Er ist seinen Bewachern entkommen. Er war schneller als die Fahnder. Er hat den Missetäter aufgespürt und an sich gekettet, um ihn seiner gerechten Strafe zuzufügen. Totale. Die beiden Männer sitzen auf einem sehr hohen Gebäude. Nahaufnahme des Täters, der das Gesicht der wunderschönen Schauspielerin verbrannt hat. Er sieht mit aufgerissenen Augen, wie sich der geheimnisvolle Mann eine Flüssigkeit mit einer Spritze in den Bauch injiziert. Sie sitzen auf der Brüstung und die Stunde des Schicksals ist gekommen. Der geheimnisvolle Mann spürt die Ohnmacht anrollen. Schweiß bildet sich auf seiner Haut. Er wird hinunterstürzen und den anderen mit sich reißen. Es ist nun unabwendbar. Die Geigen schwirren lauter und lauter. Gleich ist er kein unbedeutender Mensch mehr, sondern ein Filmheld. Ein Kunstwerk. Unsterblich. Die Musik reißt ab. Und es erklingt die Stille vor dem Tod.
Die Welt im Blick. Nachrichten auf der Höhe der Zeit.
Liebesgewitter bricht alle Rekorde. Mit Betroffenheit und Bewunderung sieht das Publikum den letzten Film von Betty Winter und Viktor Meissner. Ehepaar im Leben, beide tragisch verstorben, durch diesen Film für immer vereint. Die Labelle Filmproduktion hat sich dank des Erfolges von Liebesgewitter zu einer neuen Größe in der deutschen Filmlandschaft entwickelt. Die in hoher Schlagzahl von der Labelle produzierten tönenden Wochenschauen gewähren den deutschen Kinozuschauern eine deutsche Sicht der Welt. National, ehrlich, bodenständig. Das ist der Film der Zukunft.
Der stumme Tod. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin in drei Teilen. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabe. Teil 3. Mit Jakob Diehl als Marquardt, Rudolf Kowalski als Oberkommissar Böhm, Ole Lagerpusch als Gerion Rath, Alice Dwyer als Charlie Ritter, Fabian Busch als Kriminalsekretär Gräb, Malte Arkona als Viktor Meissner sowie Susanne Barth als Mutter Marquardt. Als Gäste Uwe Ochsenknecht als Manfred Oppenberg und Sebastian Blomberg als Dr. Schwarz. In weiteren Rollen René Heinersdorf, Johanna Gastorf, Jan-Gregor Krem, Isabel Trimborn, Peter Nottmeier und viele andere. Komposition Verena Guido. Es spielten das WDR-Funkhausorchester und viele andere. Gesang Annika Mauer und Malte Arkona. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Barbara Göbel. Regieassistenz Luzi Kurt und Valentina Celachmetowitsch. Regie Benjamin Quabeck. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit Radio Bremen und Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD-Hörspielprogramme und Deutschlandradio 2020. Dramaturgie Thomas Leutzbach und Holger Rink.